Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Cannabispflanzen haben Menschen schon sehr lange angebaut. Dass man Cannabis aber auch rauchen kann, das ist wohl seit mindestens 2500 Jahren bekannt. Das belegen jetzt neue Ausgrabungen von Archäologen, über die wir heute berichten. Außerdem geht es um Hybride, also um Mischformen zwischen verschiedenen Tieren. Die spielen für die Evolution und für die Entstehung neuer Arten offenbar eine größere Rolle als bisher angenommen. Und wir gehen der Frage nach, ob der Klimawandel in Zukunft wohl zu mehr bewaffneten Konflikten führen wird. Für eine möglichst gute Vorhersage wurden jetzt weltweit führende Expertinnen und Experten befragt. Forschung aktuell heute mit Michael Bödecker am Mikrofon. Schönen guten Tag. Cannabis ist eine Kulturpflanze. Aber wie bei vielen Kulturpflanzen, die wir heute so nutzen, sah auch bei Cannabis die ursprüngliche Variante noch anders aus. Und vor allem hatte sie einen viel niedrigeren Gehalt an Tetrahydrocannabinol. THC ist im Hanf der Stoff, der für die berauschende Wirkung wichtig ist. Den Rausch von Cannabis haben Menschen in Ostchina schon vor 2500 Jahren zu schätzen gewusst. Das belegen jetzt neue Funde. Sie sind der bisher älteste Beleg für das Rauchen von Cannabis. Darüber habe ich mit der Archäologin Nicole Boivin gesprochen vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Ich habe sie gefragt, was genau ihr Forschungsteam da im Westen von China entdeckt hat.
In Westchina haben Kollegen von uns eine Ausgrabung gemacht im Pamir-Gebirge. Dort haben sie einen wirklich besonderen Friedhof ausgegraben, namens Jirsankal. Der ist auf etwa 500 Jahre vor Christus datiert. Das ist eine ganz fantastische Stätte. Dort gibt es unglaubliche Modifikationen in der Landschaft, wo Menschen damals mit farbigen Steinen Muster gelegt haben. Und dort gab es unterirdisch diese Gräber. Und darin, in den Gräbern, haben die Archäologen hölzerne Brenngefäße entdeckt. In denen waren Steine drin. Die gab es in 8 Gräbern. Und an den Steinen fanden sie Rückstände von Verbrennungen. Die Archäologen wussten dann nicht, wofür diese Steine da waren. Es gab keine weiteren Überreste oder Pflanzenreste. Deshalb haben sie sich entschieden, eine chemische Analyse zu machen.
Und was kam bei dieser chemischen Analyse raus?
Sie haben Cannabis entdeckt. Das war ziemlich interessant. Und nicht nur das, sie haben außerdem noch herausgefunden, dass dieser Cannabis einen hohen Gehalt an THC hatte. Höher als in normalem Cannabis, der in der Wildnis wächst. Und dieses THC gibt der Pflanze die psychoaktiven Eigenschaften. Es war also klar, dass die Menschen damals gezielt Cannabis mit hohem THC-Gehalt genutzt haben. Vielleicht haben sie es sogar angebaut. Allerdings können wir das noch nicht mit Sicherheit sagen.
Dieser Fund, der stammt ja von einem alten Friedhof. Aus welchem Grund wurde dort wohl Cannabis geraucht?
We are assuming that Cannabis was probably used in burial rituals.
Wir nehmen an, dass die Menschen es damals bei Begräbnisritualen genutzt haben, wenn also jemand gestorben ist und dort begraben wurde. Interessanterweise gibt es aus dieser Zeit auch historische Überlieferungen. Der griechische Historiker Herodot hat im 5. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Und er beschreibt diese Praktiken der Skythen, die allerdings viel weiter im Westen lebten. Er beschreibt, dass sie kleine Zelte gebaut haben. In den Zelten hatten sie heiße Steine. Sie sind dann in diese Zelte gegangen und haben Cannabis auf die Steine geworfen, wodurch Rauch entstanden ist. Das haben sie in Verbindung mit Begräbnisritualen gemacht. Das, was wir hier sehen, ist sehr ähnlich. Wir sehen Menschen, die die Droge bei Begräbnisritualen genutzt haben. Es ist gut möglich, dass sie Cannabis auch medizinisch genutzt haben, aber dafür gibt es wenige Belege. Aus solchen Zusammenhängen bleibt es nicht so gut erhalten.
Es gibt aber Belege dafür, dass Cannabis schon früher genutzt wurde, da allerdings zu anderen Zwecken, oder?
Absolutely. So it appears that cannabis was used for, you know, many thousands of years before.
Ganz genau. Cannabis wurde schon viele tausend Jahre vor diesem Fund in Westchina verwendet, allerdings zu viel gewöhnlicheren Zwecken. Zum Beispiel, um daraus Seile oder Kleidung zu machen. Und dafür wurde wohl Cannabis genutzt, der keinen so hohen THC-Gehalt hatte. Die Verwendung von Cannabis wegen seiner psychoaktiven Eigenschaften kam erst später, soweit wir wissen, innerhalb des ersten Jahrtausends vor Christus.
Hat sich Cannabis dann von Westchina aus über die Welt verbreitet? Vielleicht über die spätere Seidenstraße?
Well, I think it's definitely possible to say that cannabis moved along the Silk Road.
Ja, das kann man sagen. Es ist gut möglich, dass Cannabis über die Seidenstraße hinweg transportiert wurde. Woher genau es stammt, ist immer noch ein bisschen unklar. Aber Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus taucht es an verschiedenen Stellen in Eurasien auf. Zum Beispiel im Altai-Gebirge in Sibirien. Oder, wie es Herodot beschreibt, bei den Skythen, 440 vor Christus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Cannabis entlang der Handelsrouten bewegt hat, die wir heute als Seidenstraße kennen.
Seit mindestens 2500 Jahren rauchen Menschen Cannabis. Das belegen jetzt neue Funde aus dem östlichen Teil des Pamir-Gebirges im heutigen Westchina. Darüber gesprochen habe ich mit der Archäologin Nicole Boivin vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Wenn zwei Lebewesen sich paaren und daraus dann fruchtbare Nachkommen hervorgehen, dann gehören die beiden Lebewesen zur selben Art. Das ist eine weit verbreitete Definition für den Begriff der biologischen Art. Das heißt aber logischerweise im Umkehrschluss, wenn sich Individuen verschiedener Arten paaren, dann gibt's keine fruchtbaren Nachkommen. Am besten kennt man das von Pferden und Eseln. Ein Pferdehengst kann mit einer Eselin zwar ein gesundes Maultier zeugen, aber Maultiere sind sogenannte Hybride und in dem Fall unfruchtbare Mischlinge. Für die Evolution eine genetische Sackgasse. Zumindest auf den ersten Blick. Das gilt aber längst nicht immer. Auf einer Tagung über Hybride an der Universität Hamburg stellen Zoologen gerade viele Gegenbeispiele vor. Denn Hybride zweier Arten, die sich fortpflanzen, die sind häufiger als gedacht. Aus Hamburg berichtet Michael Lange.
Lange Zeit glaubten Zoologen, dass Mischlinge zweier Arten, sogenannte Hybride, in der Natur eine absolute Ausnahme darstellen. Heute wissen sie es besser. Dank der Genomforschung kennen sie viele fortpflanzungsfähige Hybride, die ohne Genforschung unentdeckt geblieben wären, wie die kleinen Flohkäfer im Labor am Institut für Zoologie der Universität Hamburg.
Das sind nur auf der genetischen Ebene Hybride, die kann man jetzt optisch nicht erkennen, die sehen alle gleich aus.
Erläutert die Wissenschaftlerin Kim Rolfing aus der Arbeitsgruppe für molekulare Evolutionsbiologie. Sie holt einen der kleinen Pflanzenfresser aus einem Glas. Er sitzt dort auf einem Blatt.
Hier sind jetzt Flohkäfer drin, Alticalytri, kleine 4 bis 5 mm große blau schimmernde Käfer. Geht auch manchmal ins Grünliche. Wir leben hier auf den heimischen Pflanzen zottiges Weidenröschen, was überall zu finden ist.
Das Hamburger Zoologenteam um Professorin Susanne Dobler hat das Erbgut der Flohkäfer genau untersucht und verschiedene Mischformen miteinander verglichen.
Für diesen Käfer haben wir jetzt feststellen können, dass er tatsächlich mit anderen Arten hybridisiert hat. Wir finden im Genom der Käfer einfach eindeutige Spuren dafür, dass es eine Vermischung von dem genetischen Material von drei verschiedenen solcher Flohkäferarten ist.
Was auffällt, die große Mehrheit der Flohkäfer sind Weibchen. Männchen sind die Ausnahme. Bei einer bestimmten Hybridform sind sogar alle Tiere weiblich. Diese Hybride können alleine nicht überleben, sondern nur, wenn sie mit anderen genetischen Typen erneut Hybride bilden. Eine einfache Erklärung für das genetische Durcheinander haben die Zoologen noch nicht gefunden, aber sie verfolgen mehrere Spuren. In anderen Fällen ist das Vorkommen von Hybriden einfacher zu erklären. Bei Strandschnecken an der Ostseeküste spielen offensichtlich die Lebensbedingungen am Meer eine Schlüsselrolle. An der Küste leben zwei Arten von Strandschnecken nebeneinander. Eine kleinere Art gedeiht in der Brandung, dort wo der Strand direkt den Kräften des Meeres ausgesetzt ist. Eine größere lebt in geschützten Buchten, wo die Schnecken größer werden und eine dickere Schale ausbilden, um sich vor Krabben zu schützen.
Das Ganze ist etwas, was sich offenbar mehrfach an den europäischen Küsten entwickelt hat. Diese Differenzierung in eben die brandungsexponierten kleinen und die krabbenexponierten großen Schnecken. Und das Ganze passiert, obwohl sogar die Schnecken eigentlich in der Lage wären, hin und her zu krabbeln und diese Distanz zwischen eben der Landzunge außen und der geschützten Bucht zu überwinden.
Bei den Strandschnecken sind durch Evolution aus einer Art zwei entstanden. Eine in der geschützten Bucht und eine auf der Landzunge in der Brandung. Und dazwischen, dort, wo sich beide Arten begegnen, leben Hybride. Sie paaren sich mit beiden Arten. Ihnen fehlt jedoch eine eigene ökologische Nische, sodass sie keine weitere Art bilden können. Vielerorts in der Natur kommen solche oder ähnliche Hybride vor, wenn zwei verwandte Arten sich begegnen. Ihre Bedeutung wird sogar noch zunehmen, erklärt Susanne Dobler. Denn die Natur muss sich in Zukunft schnell an neue Umweltbedingungen anpassen. Eine Möglichkeit dazu ist die genetische Vermischung vorhandener Erbanlagen.
Im Grunde genommen können wir jetzt davon ausgehen, dass in nächster Zeit Hybridisierung auch eine ganz große Rolle spielen wird, weil durch den Klimawandel im Moment sich Artareale verschieben. Arten gelangen zum Beispiel weiter in den Norden, die früher eher im Süden gelebt hätten. Das heißt, es begegnen sich jetzt immer mehr Arten, die zuvor geografisch getrennt waren.
Arten, die aus dem Süden kommen, begegnen solchen, die im Norden heimisch sind. Beide vermischen sich und bilden fortpflanzungsfähige Hybride. Und wenn diese Hybride besser an die neue Umwelt angepasst sind als die Ursprungsarten, dann kann es sein, dass eine neue Art entsteht.
Unterschiedliche Erbanlagen vermischen, um sich besser an neue Umweltbedingungen anzupassen. Michael Lange war das über Hybride und ihre Rolle für die Evolution. Der Klimawandel wird große Auswirkungen haben, da sind sich die allermeisten Experten einig. Aber im Detail ist noch vieles unklar. Wird es zum Beispiel mehr bewaffnete Konflikte auf der Erde geben, wenn die Ressourcen knapper werden? Klingt plausibel und dazu gab es auch schon einige wissenschaftliche Studien, die sind aber zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Eine möglichst gute Vorhersage wollen jetzt Forscher in der Fachzeitschrift Nature treffen. In diese Vorhersage eingeflossen sind die Einschätzungen von 11 führenden Expertinnen und Experten. Einer davon ist Mitautor der Studie, der Klimaforscher Jürgen Schäffran von der Universität Hamburg. Ihn habe ich gefragt, wird es denn in Zukunft durch den Klimawandel wohl mehr bewaffnete Konflikte geben?
Es hat bisher sehr viele Studien gegeben, die sehr unterschiedliche Ergebnisse hatten. Einige haben einen sehr starken Zusammenhang gesehen, andere eher einen schwächeren. Das ist der erste Versuch, Experten von beiden Seiten der Debatte zusammenzubringen. Und es ist auch weiterhin so, dass es ein breites Spektrum von Ansichten zu der Frage gibt. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und es wurde deutlich, dass alle Experten der Meinung sind, dass der Klimawandel in der Vergangenheit schon einen Einfluss auf bewaffnete Konflikte hatte und dieser Einfluss wird in Zukunft mit dem Klimawandel noch deutlich zunehmen.
Und dieser Einfluss in der Vergangenheit, war der groß?
Ja, die Ansichten der Experten schwanken für das vergangene Jahrhundert zwischen 23% als Klimaanteil an den Konflikten. Für die Zukunft könnte der Anteil noch deutlich steigen, wenn man etwa von einem 4-Grad-Szenario ausgeht. Wenn es zu keiner Einschränkung der Emissionen kommt, könnte der Anteil auf 26% im Mittel steigen. Und selbst bei 2, also dem Pariser Klimaziel, wären das noch 13% Zunahme.
Wie würden denn solche Konflikte überhaupt zustande kommen, wenn das Klima wärmer wird? Welche Faktoren wären da ausschlaggebend?
Es gibt Faktoren, die für Konflikte besonders relevant sind. Das ist das Ausmaß der sozioökonomischen Entwicklung etwa oder die Stabilität von Staaten. Auch die Frage, ob es bisher schon Gewaltkonflikte gegeben hat und schließlich auch die Frage der gesellschaftlichen Ungleichheit. Das sind wesentliche Konfliktfaktoren, die nach Ansicht der Experten viel wichtiger sind als der Klimawandel, zumindest in der Vergangenheit. Allerdings werden diese Faktoren durch den Klimawandel auch beeinflusst. Und das hat eine Sensitivitätsanalyse gezeigt, dass dieser Anteil und dieser Einfluss in Zukunft auch bedeutsamer werden kann.
Wie würden solche Konflikte denn aussehen? Würden die innerhalb eines Landes stattfinden oder wären das große internationale Konflikte?
Die Experten haben in dieser Studie vor allem Konflikte innerhalb eines Landes in den Blick genommen. Da können Staaten beteiligt sein, aber es können aber auch Bürgerkriege mit gesellschaftlichen Gruppen sein und auch der Gewaltansatz innerhalb einer Gesellschaft gegen andere Gruppen. Das sind Konflikte, die aber auch durch klimatische Faktoren beeinflusst werden können. Und hierzu gehört etwa die Verteilung natürlicher Ressourcen, zum Beispiel die Wassernutzung, die Verfügbarkeit über Lebensmittel, der Einfluss von ökonomischen Schocks, etwa indem bestimmte Infrastrukturen stark betroffen werden oder auch die klimabedingte Migration. Das sind Faktoren, die gesellschaftliche Instabilität beeinflussen können, bis hin zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Gewaltkonflikten.
Wenn denn nun der Klimawandel kommt, in welchem Ausmaß auch immer, was könnten wir tun, damit es eben nicht zu solchen bewaffneten Konflikten auf der Welt kommt?
Ja, das war auch Gegenstand der Untersuchung und tatsächlich wurden die Experten hier befragt, mit welchen Mitteln und Möglichkeiten man diese Konfliktrisiken des Klimawandels eindämmen kann. Eine Maßnahme ist zum Beispiel eine bessere Anpassung an den Klimawandel und seine Folgen. Eine weitere Maßnahme sind internationale Maßnahmen zur Friedenssicherung, die ergriffen werden können, und zur Konfliktmediation. Die Entwicklungshilfe spielt eine große Rolle, aber auch die Stärkung von staatlichen Entscheidungsprozessen in Demokratien und ökonomische Resilienz, also die Stärkung der ökonomischen Basis. Das sind alles Maßnahmen, mit denen das Konfliktrisiko deutlich eingeschränkt werden kann. Unter der Voraussetzung, dass der Klimawandel nicht diese Voraussetzungen und Maßnahmen selbst wieder untergräbt und zerstört.
Jetzt gab es ja auch in der Vergangenheit schon verschiedene Vorhersagen darüber, dass es durch den Klimawandel mehr Konflikte geben könnte. Inwiefern ist jetzt diese neue Vorhersage besser oder anders als die bisherigen?
Bisher standen die verschiedenen Expertenmeinungen gegeneinander und haben sich auch in verschiedenen Fachpublikationen kritisch beleuchtet und sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Hier wird erstmals der Versuch unternommen, dass die Experten auch von verschiedenen Seiten zusammenkommen, um zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Und es ist möglich, dann über die Expertenmeinung einen Mittelwert zu bilden. Und das ist schon ein gewisser Indikator dafür, was in Zukunft wahrscheinlich ist. Die Frage, die sich natürlich am Ende stellt, kann man gemeinsame Ergebnisse extrahieren, die für die Gesellschaft relevant sind, die für die Politik relevant sind, um eben auch Entscheidungen zu fällen. Für die politischen Entscheidungsträger ist es vielleicht nicht so einfach, aus Hunderten von Studien gewisse Erkenntnisse zu ziehen. Das ist ein Versuch, diesen Prozess zu erleichtern und das Fachwissen leichter zugänglich zu machen.
Sagt Klimaforscher Jürgen Schäffran von der Universität Hamburg. Wir haben über eine neue Untersuchung gesprochen, für die mehrere Experten befragt wurden. Das Ergebnis? Die meisten rechnen mit einem Anstieg von bewaffneten Konflikten, wenn der Klimawandel weiter fortschreitet. Und jetzt gibt's noch den Blick in die Forschungsmeldungen des Tages, heute von und mit Magdalena Schmude.
Das Töten männlicher Küken bleibt vorerst erlaubt. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Bis Verfahren zur Geschlechtsbestimmung der Tiere im Ei eingeführt sind, dürfen Brutbetriebe männliche Küken weiterhin töten. Ein sofortiger Verzicht auf diese Praxis sei den Betrieben nicht zuzumuten, urteilte das Gericht. Die männlichen Küken sind für die Fleischproduktion ungeeignet, da die modernen Hühnerrassen für das Eierlegen gezüchtet sind und wenig Muskelmasse ansetzen. In Deutschland werden deshalb jedes Jahr rund 45 Millionen junge Hähne direkt nach dem Schlüpfen getötet. Nordrhein-Westfalen hatte das Kükentöten bereits 2013 untersagt. Wegen der Umsetzung des Verbots hatten zwei Brütereien geklagt und Recht bekommen. Gegen dieses Urteil hatten die Landkreise Paderborn und Gütersloh Revision eingelegt und heute teilweise Recht bekommen.
Ein neuartiges Verfahren spürt Hautkrebszellen im Blut auf.
Mithilfe eines speziellen Lasers konnte ein internationales Ärzteteam freie Melanomzellen in den Armvenen von Hautkrebspatienten aufspüren. Der Test kann innerhalb weniger Sekunden durchgeführt werden, ist nicht invasiv und zu 96% zuverlässig. Die wandernden Tumorzellen zeigen, wie hoch das Risiko eines Patienten ist, Metastasen zu entwickeln. Da die Melanomzellen pigmentiert sind, unterscheiden sie sich optisch von den Blutzellen und können per Laser erkannt werden. Ihre Methode stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine vor. Bis das neue Verfahren routinemäßig angewandt werden kann, sind aber noch weitere Untersuchungen nötig.
Eine Solaranlage produziert erstmals Kerosin aus Wasser, Kohlenstoffdioxid und Sonnenenergie.
Die Anlage konzentriert das Sonnenlicht zunächst um den Faktor 2500. Das ist etwa dreimal so stark wie Solaranlagen, die aktuell zur Energiegewinnung eingesetzt werden. Das konzentrierte Sonnenlicht erwärmt dann einen Reaktor auf Temperaturen über 1500 Grad Celsius. Dabei entsteht im Inneren des Reaktors aus Wasser und CO2 ein Synthesegas aus Wasser und Kohlenmonoxid, das anschließend in Kerosin umgewandelt werden kann. Flugzeugtreibstoff auf diese Weise zu gewinnen, reduziert dessen CO2-Emissionen um mehr als 90%, berichtet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es ist das erste Mal, dass ein derartiges Verfahren in einem freistehenden Reaktor durchgeführt wurde. Den Ausgangsstoff CO2 soll die Anlage langfristig aus der Luft gewinnen.
Die Streifen von Zebras helfen bei der Kühlung.
Ein britisches Wissenschaftler-Ehepaar hat neue Hinweise darauf gefunden, wie das schwarz-weiße Streifenmuster Zebras hilft, ihre Körpertemperatur zu kontrollieren. Wie die Biologen im Journal of Natural History berichten, entstehen bei längerer Sonneneinstrahlung zwischen den hellen und dunklen Feldstreifen Temperaturunterschiede von bis zu 15 Grad. Die verursachen dann kleine Luftströmungen zum Ausgleich der Unterschiede, was zur Kühlung führt. Dass die Zebras außerdem die dunklen Haare aufrichten können, verstärkt den Effekt und erleichtert den Wärmetransport vom Körper weg.
Googles Maildienst Gmail ist kein Telekommunikationsdienst.
Das hat der Europäische Gerichtshof heute in einem Grundsatzurteil entschieden. Das Verfahren läuft über mehrere Instanzen, seit die Bundesnetzagentur Google 2012 zur Anmeldung des Maildienstes nach dem Telekommunikationsgesetz aufgefordert hatte. Für solche Dienste gelten strengere Auflagen beim Datenschutz. Gleichzeitig müssen die Betreiber aber auch Schnittstellen für die staatliche Überwachung der jeweiligen Kommunikation zur Verfügung stellen. Dagegen wehrt sich Google. Entscheidend für das heutige Urteil war, dass Gmail den Nutzern keinen eigenen Internetzugang anbietet, sondern das bestehende Internet für das Versenden der Nachrichten nutzt. Das Urteil dürfte auch Konsequenzen für ähnliche Webdienste wie WhatsApp haben.
Der Kakapo ist erneut vom Aussterben bedroht.
Grund dafür ist das gehäufte Auftreten einer Infektionskrankheit, der Aspergillose, wie die neuseeländische Naturschutzbehörde mitteilt. 36 der als dickste Papageien der Welt bekannten Vögel sind daran erkrankt, 7 bereits gestorben. Insgesamt leben von der extrem seltenen Tierart nur noch 147 erwachsene Exemplare auf 4 Inseln vor der neuseeländischen Küste. Die hohe Zahl der Erkrankungen ist ungewöhnlich. Ein Grund dafür könnten hohe Temperaturen sein, die eine Ausbreitung der Krankheit erleichtern. Auch, dass es in diesem Jahr etwa doppelt so viele Kakapo-Küken gibt wie in früheren Brutjahren, könnte ein Nachteil sein. Denn die Nester sind dadurch besonders eng besetzt, was die Ausbreitung von Erregern begünstigt. Kakapos galten bereits als ausgestorben, bevor 1970 einige überlebende Exemplare gefunden wurden. Seitdem hatten intensive Schutzbemühungen für das Wachstum der Population gesorgt.
Sternzeit, 13. Juni. Fruchtfliegen und tote Affen. Die ersten Lebewesen, die von der Erde in den Weltraum vorgedrungen sind, waren Fruchtfliegen. Sie wurden 1947 mit einer V-2-Rakete von einer US-Luftwaffenbasis aus ins All geschossen. Die Kapsel erreichte eine Höhe von 170 Kilometern und stürzte am Fallschirm zurück zur Erde. Die Fliegen waren wohlauf und hatten Schwerelosigkeit und kosmische Strahlung offenbar gut überstanden. Ein Jahr später startete der erste Affe Richtung All. Allerdings kam die Kapsel mit Orbit nur gut 60 Kilometer hoch. Die Grenze zum Weltraum liegt aber bei 100 Kilometern. Leider erstickte der Rhesusaffe bei diesem Flug. Sein Nachfolger Orbit 2 drang morgen vor 70 Jahren bis in gut 130 Kilometer Höhe vor. Aber der Fallschirm versagte beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Der Affe wurde beim Aufprall getötet. 3 weitere Orbits mussten die Reise ins All mit dem Leben bezahlen. Die Affen waren stets betäubt unterwegs. Sensoren und Kameras zeichneten auf, wie es ihnen während der Missionen ergangen ist. Erst 10 Jahre nach den ersten Flügen, im Mai 1959, überlebten Affen einen Raumflug. Die ersten Säugetiere, denen das gelungen ist, waren sie aber nicht. Schon 1951 haben die Hunde Desik und Zigan einen Flug in einer sowjetischen Rakete überstanden. Dass die ersten Menschen sicher ins All und wieder zurück zur Erde gekommen sind, verdanken sie auch den Flügen der Alberts und vieler anderer Tiere.
Gleich geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Bei meiner Kollegin Silke Hane sind dann die Auktionen für die 5G-Lizenzen ein Thema. Waren die womöglich zu teuer? Darüber klagen jetzt zumindest einige Unternehmen. Und das war Forschung aktuell. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Bördecker.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Ich habe gedacht, du gehst gar nicht arbeiten, du wirst bezahlt dafür, mich auszuspionieren. Ne?
Wahn ist das häufigste Symptom einer Psychose.
Eins, was man machen kann, ist Tabletten geben.
Seit einigen Jahren aber gibt es auch Psychotherapien gegen Psychosen.
Aber ich bin auch Schleichwege gegangen, um große Menschenmengen zu umgehen. Gerne im Dunkeln, gerne wenn es geregnet hat.
Wenn ich da von Anfang an sagen würde, also wann glauben Sie, dass Sie verfolgt werden? Dann habe ich schon was falsch gemacht. Die bessere Frage wäre, wann haben Sie das erste Mal bemerkt, dass Sie verfolgt werden?
Wahn und Wirklichkeit. Mit Psychotherapie gegen Psychosen. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr.